Was ist in 5 Wochen? Ostern. Ja, 5 Wochen. Ach so, 5 Wochen ist ja noch lange hin, ne? Ach, da brauchen wir eigentlich jetzt noch nicht drüber reden, ne? Dann. Jetzt bin ich einmal hier vorne. Bei Weihnachten machen wir das doch auch. Also es kann sein, ne, dass die Adventszeit auch mal 5 Wochen ist, je nachdem, wie die Sonntage so liegen. Und da haben wir auch keine Probleme mit, oder? Ne, 5 Wochen sich auf Weihnachten einstimmen, das scheint okay zu sein. Aber jetzt so in der Fastenzeit, wo wir doch alle fasten, oder? Außer gestern Abend. Kann man jetzt schon über Ostern reden? Das letzte Lied, ne, ging ja so ein bisschen in die Richtung schon, so hat der Steffen rausgesucht extra. Aber in der Adventszeit ist es ganz leicht, ne? Jeden Tag so ein Türchen aufmachen, Leckerli entnehmen, die Zeit versüßen, das ist okay. Aber kann man 5 Wochen vor Ostern sich schon mit Ostern beschäftigen? Mal sehen, ich bin gespannt. Wie stimmen wir uns auf Ostern ein? Ich habe hier so eine imaginäre Fernbedienung, genau. Ah, klappt. Danke. Gar nicht? Oder erst kurz vorher? In der Osterwoche? In der Karwoche? 5 Wochen vorher ist schon zeitig. Es ist Fastenzeit, aber das mit der Fastenzeit ist ja für uns freikirchliche Christen sowieso frei. Außerdem beobachte ich in diesem Jahr, drängt sich so auch noch so ein weltlicher Zweig Richtung Fasten mit auf. Was könnte der meinen? Jetzt muss ich alle meine Englischkenntnisse zusammenraffen. Dry January. Habt ihr das verstanden? Trockener Januar. Aha. Habe ich im letzten Jahr noch nie gehört. In diesem Jahr, ne, in aller Munde. Also vielleicht fast aller Munde. Habt ihr das jemals gehört? Nee, ne? Ah, Klaus, sehr gut. Am Puls der Zeit, sehr gut. Ja, Nichtchristen wollen auch fasten und haben gesagt, wir verzichten im Januar, oder mal sehen, wie lange es gut läuft, auf Alkohol. Also trocken, ne? Also Wasser geht schon, nur kein Alkohol. Also eine Fastenaktion, wahrscheinlich so bewusst außerhalb der kirchlichen Fastenzeit und trotzdem, ne, so auch so eine Parallelsache. Das kommt zum einen. Und in der Adventszeit ist es ja auch ein bisschen leichter. Ne? So alles ist mit Lampen voll, es gibt Leckeres. Es gibt Weihnachtsfeiern in der Adventszeit, die einem die Zeit so ein bisschen versüßen. Jetzt in der Fastenzeit. Was gibt es denn da jetzt so großartig, um sich auf Ostern einzustimmen? Denn das ist eigentlich gut und eigentlich gar nicht so schlecht, weil wir doch auch immer mal hören oder vielleicht sogar sagen, eigentlich ist Ostern für uns Christen das wichtigste Fest. Hey, da ist Jesus gestorben und auferstanden. Ja, dass Jesus Mensch geworden ist, ist auch wichtig, ja, aber dass er gestorben und auferstanden ist, ne, das ist doch das A und O, der Kern der christlichen Botschaft. Wär das nicht ein Grund, legitim genug, sich auch ein paar Wochen vorher darauf einzustimmen? Diese große Freude, diese große Hoffnung, die sich mit Ostern eigentlich verbindet, die ist in dieser einen Woche oder wahrscheinlich so meistens so Samstag oder wahrscheinlich so auf diesen einen Sonntag so stark konzentriert, ist die schon wieder weg. Ostermontag, mit Ostermontag kann schon wieder keiner was anfangen, ist irgendwie, ne? Dann ist das so schnell durch. Und deshalb möchte ich euch heute Morgen einige Wochen vorher schon mal einladen, dass wir uns auf eine Ostersuche begeben. Keine Sorge, es geht nicht um Ostereier. Ich habe heute Morgen hier keine Eier versteckt. Aber ich habe was anderes versteckt. Und vielleicht können wir das ja entdecken gemeinsam. Glück. Ich habe Glück versteckt. An Weihnachten feiern wir das Christkind in der Krippe. Die allermeisten Menschen finden Babys süß. Wenn irgendwo ein Baby ist oder eine kleine Katze, geht auch, dann ist das Thema festgelegt. Da brauchst du nicht mit theologischen Themen kommen, dann dreht sich alles um das kleine Baby. Sie zaubern dir ein Lächeln in dein Gesicht, wenn du diese kleinen Babygesichter siehst. Gottes Sohn in der Futterkrippe ist schwer vorstellbar, aber möglich. Aber die Vorstellung von Ostern, dass Gottes Sohn am Kreuz gefoltert, nackt, blutend, als ein zum Tode verurteilter Verbrecher hängt, ist so eine ganz andere als das kleine süße Baby. Wer sich daran gewöhnen kann, der muss irgendwie schon ziemlich abgebrüht sein. Und die Totenauferstehung von Jesus übersteigt, glaube ich, unsere Vorstellungskraft. Mindestens so sehr wie das mit der Jungfrauengeburt. Obwohl ich das nicht in Frage stellen will damit. Ostern scheint also irgendwie anstrengend zu sein als Weihnachten. Und auch der legendäre Osterhase ist noch anstrengender als der Weihnachtsmann. Während der eine Geschenke bringt und bequem die Stiefel füllt, je nachdem welche weihnachtliche Tradition da bedient wird, versteckt der andere die bunten Eier oder Schokohasen an unmöglichen Orten und bringt manche Kinder zur Verzweiflung, wenn sie es doch nicht so schnell finden, wie sie es gehofft hatten. Jesus hat in seinen Reden ganz oft über Suchen gesprochen. Zum Beispiel, wer bittet, wird erhalten. Wer sucht, der findet. Und die Tür wird jedem geöffnet, der anklopft. Matthäus 7. Gott ist also nicht der Osterhase, der das Gute irgendwo versteckt, das Glück irgendwo versteckt und sich darüber amüsiert, wie wir vergeblich versuchen, das zu finden. Er wünscht sich, dass wir Ruhe finden, dass wir Glück finden, auf der Suche in unserem Leben, die natürlich viel tiefer und komplexer ist als die Suche nach einem bunten Osterei oder einem Schoko-Osterhasen. Die Suche nach Sinn und Glück scheint irgendwie in uns Menschen hineingelegt zu sein. Wir brauchen diesen Lebenssinn, wir sehnen uns nach diesem Ziel, diesem Glück, ja vielleicht sogar manchmal stärker als nach Gott selber. Jesus und der Gelähmte. Wir starten in diese Ostersuche mit vier Männern, die Jesus ziemlich verzweifelt suchten, um ihren gemeinsamen Freund auf eine sehr spektakuläre Art und Weise zu seinem Glück verhelfen zu wollen. Wir lesen davon im zweiten Kapitel des Markus-Evangeliums. Genau. Ab Vers 1 bis Vers 5. Einige Tage später kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Die Nachricht von seiner Ankunft verbreitete sich ganz schnell in der ganzen Stadt. Es dauerte nicht lange, da war das Haus, in dem er wohnte, von Besuchern überfüllt, sodass kein einziger mehr Platz hatte. Nicht einmal draußen vor der Tür, und er verkündete ihnen Gottes Wort. Da kamen vier Männer, so viel zum Thema in der einen Bibelübersetzung, in dem Bibelfilm, da sind das vier, sind das jetzt andere, aber vier Männer steht in der Bibel, die einen Gelähmten auf einer Matte trugen. Es gelang ihnen nicht, durch die Menge zu Jesus vorzudringen, deshalb kletterten sie aufs Haus, deckten das Dach ab. Dann ließen sie ihn, ihren Freund, durch die Öffnung auf einer Matte hinunter. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, du bist geheilt. Sagte er das wirklich an der Stelle? Nee, ne? Er sagt aber, das ist das, was sie erwarten, was die vier Männer erwartet haben, was der Kranke erwartet hat. Steh auf, nimm deine Matte, ne? Das, was Jesus ganz oft gesagt hat, du bist geheilt. Nee, der sagt was anderes. Der sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Stellt euch vor, heute Morgen rumotzt er plötzlich da oben unterm Dach. Und plötzlich kommt so ein Lichtstrahl hier rein. Sonne scheint ja heute unerwarteterweise. Jemand deckt das Dach ab. Gut, er hätte durch die Tür kommen können. Es ist nicht ganz so voll. Es wäre auch durch die Tür gegangen. Aber stellt euch vor, hier oben würde einer das Dach abdecken während des Gottesdienstes. Ja, Esther, genau über dir, rieselt der Putz runter. Dietmar rechnet schon durch, was das kosten könnte. Neues Dachdecken, besser nicht. Ein Loch, das wird immer größer. Wir schauen hoch und entdecken, dass da sich einige Leute zu schaffen machen und lassen einen Kranken hier runter. Also spektakulär eigentlich. Und am Ende dieser, nicht am Ende, aber zur Halbzeit dieser Geschichte, sagt Jesus, Pascal hat es schon angezeigt, deine Sünden sind dir vergeben. Alle wollen nun wissen, was diese Aktion soll und vor allem, wie Jesus reagieren wird. Was wird er tun? Und Jesus sieht den Gelähmten einfach an und sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Also wenn ich so bewegungslos vor Jesus auf dem Boden liege und es tatsächlich zu ihm geschafft hätte, meine vier Freunden, durch diesen grandiosen Einsatz, durch diese verrückte Aktion mich zu Jesus gebracht hätten, dann würde ich mich wahrscheinlich mindestens genauso wundern wie der, dass der, von dem ich mir Heilung erhoffe, mir sagt, meine Sünden sind mir vergeben, erlassen. Und er traute seinen Ohren. Hä? Wie bitte? Darum habe ich doch gar nicht gebeten. Das war doch gar nicht der Grund, weshalb mich meine Freunde hier herabgelassen haben. Jesus, siehst du denn das Problem nicht? Ist es denn nicht irgendwie logisch, was ich möchte? Ich bin gelähmt. Was sagst du da einfach? Warum sagst du nicht, sei geheilt und alles ist wieder in Ordnung und ich kann gehen und Ende gut, alles gut? Du hättest doch die Macht dazu. Ja, Jesus hätte und hat die Macht, uns Menschen zu heilen. Auch von körperlichen Lähmungen. Ganz klar. Das hat er vielfach gezeigt und die Bibel ist voller solcher Heilungen. Doch Jesus weiß etwas, was der Kranke an dieser Stelle scheinbar nicht weiß. Dass er eigentlich noch ein viel größeres Problem hat als seine kranken Beine und den lahmen Rücken. Mit dem Satz, deine Sünden sind dir vergeben, sagt Jesus eigentlich, nicht deine Beine sind krank, sondern dein Herz. Und zwar nicht das Herz, das hier in deiner Brust schlägt, sondern dein Innerstes, deine Seele, dein Geist, deine Person. Sie haben ein tiefes inneres Problem. Hauptsache gesund ist immer wieder so ein Schlagwort, was uns immer wieder begegnet. Und natürlich, wir alle wissen, wenn wir krank sind, das ist nicht wirklich schön. Ne, Otti hat das gerade nochmal so am eigenen Leib erlebt, krank sein ist nicht schön. Nee. Trotzdem, Hauptsache gesund, ist das wirklich die Hauptsache? Das sehen wir doch heute 2000 Jahre später im Großen und Ganzen irgendwie schon so. Wenn das einer in einer Gruppe von Menschen reinbringt, Hauptsache gesund, was machen alle anderen? Hä? Nicken. Das muss einfach stimmen. Da muss was dran sein. Und ich habe diese kleine, feine Geschichte, wo ich es mal gewagt habe, meinen ganzen Mut zusammengenommen habe und habe einem Saunastammgast auf diese Phrase gesagt, nein, ich glaube, das ist nicht die Hauptsache. Der wollte eigentlich schon weitergehen, dachte, ne, und bleibt stehen und meint, hä, nee, was denn dann? Und dann habe ich nur ganz vorsichtig, ne, angedeutet, der da oben. Boah, ne, und dann haben wir noch ein bisschen geredet und ja, das war ein gutes kurzes Gespräch. Hätte ich gar nicht gedacht. Die wenigsten Menschen, die zur Zeit von Jesus blind oder gelähmt waren, wären auch heute blind oder gelähmt? Nein, wären sie nicht, weil heute technische, medizinische Möglichkeiten ganz andere sind als damals. Ihr Körper könnte unglaublich von guten Spezialisten mit unglaublichen medizinischen Methoden zumindest ein bisschen erleichtert, gelindert werden. Mit Medikamenten, Geräten und guten Methoden lässt sich heute so einiges bewerkstelligen. Und diese Möglichkeiten lassen uns auch viel kosten. 15% des Gehaltes von den Menschen, die Geld verdienen, fließt direkt in die Krankenkasse. Tendenz steigend. 15%. Wenn du 100 Euro verdient hast, gehen erstmal 15% weg, erstmal für den Fall, dass du medizinische Hilfe brauchst. Wir merken und sehen auch an solchen Sachen, dass Hauptsache gesund, das ist ein Faktor, das ist schon eine Größe, das können wir nicht einfach so wegnehmen. Körperliche Gesundheit aber allein, das ahnen wir auch und wissen es eigentlich auch, macht nicht wirklich glücklich. Unsere Probleme liegen oft tiefer. Das zeigt sich auch in der steigenden Zahl von psychischen Erkrankungen. Batterien alle? Nein, jetzt. Erfüllte Wünsche. Jesus konfrontiert den Gelähmten also mit seinem Hauptproblem. Er führt ihn auf sein eigentliches Problem. Er führt ihn in die Tiefe. Er sagt zu ihm: Du kommst zu mir, um mich zu bitten, dass ich dich, deinen Körper, gesund mache, heile. Doch damit gehst du eigentlich nicht tief genug. Du hast die Tiefe der Sehnsüchte deines Herzens unterschätzt. Wer gelähmt ist, der will mit jeder Faser seines Seins wieder aufstehen und laufen können. Das ist klar, das ist natürlich. Aber dieser Mann setzte alle seine Hoffnungen auf diese eine Karte, wieder laufen zu können. In seinem Herzen sagte er sich wahrscheinlich: Wenn ich nur wieder laufen könnte, dann wäre alles gut. Ich wäre nie mehr unglücklich. Ich würde nie mehr Probleme haben, wenn ich nur wieder laufen könnte. Aber wir merken und ahnen schon, das wird so nicht eintreten. Und deshalb sagt Jesus zu ihm: Mein Sohn, darin irrst du dich. Das klingt zwar hart, ist aber zutiefst wahr. Jesus sagt: Wenn ich nur deinen Körper heile, wirst du glauben, dass du nie mehr unglücklich sein wirst. Aber warte mal, 2 Monate oder 4. Das Hochgefühl wird nicht von Dauer sein. Die Wurzeln vielleicht von Unzufriedenheit werden wiederkommen. Es werden andere Krankheiten auf dich kommen. Das könnte Jesus gesagt haben. Das ist einem Buch von Timothy Keller entnommen, diese Antwortmöglichkeit. Was für ein Geschenk wolltest du in deiner Kindheit unbedingt haben? Kannst du dich erinnern an ein großes Geschenk, was du vielleicht auch so eine kleine Zeit vor dir hergetragen hast, bis es vielleicht erfüllt wurde? Gab es ein Geschenk in deiner Kindheit, was so groß war, dass du dich heute noch daran erinnern kannst? Was? Ein Fahrrad. Ne? Ne? Wie lange hat es gedauert, bis du eins bekommen hast? 1-2 Jahre, sehr gute Wartezeit. Genau, das prägt sich ein, ne, wenn man 2 Jahre auf dem Fahrrad wartet. Ich brauche unbedingt dieses Fahrrad, dieses ferngesteuerte Auto, diese Barbie-Puppe, diese Playstation oder wie das alles so heißt. Und zwar unbedingt und natürlich sofort. Dann werde ich glücklich sein. Wenn ich das erst habe, ne, das ist das Denken von Kindern und wir Erwachsenen, ne, können uns da schön zurücklehnen und mit Fingern auf die Kinder zeigen und sagen: Ha, die können ja nicht warten, ha, Kinder haben ja keine Geduld. Es ne, gibt ja dieses schöne kleine Experiment, wo ein Kind vor einem Überraschungsei sitzt und gesagt bekommt: Wenn du wartest 5 Minuten, dann kriegst du ein zweites. Und die meisten Kinder, der ist kaum raus aus dem Raum, ne, zack, ist das Ei weg. Bei den Erwachsenen ist es vielleicht beim Gehalt ähnlich, ein Vergleich mit dem, wie viel Geld andere für ihre Arbeit bekommen und du merkst, du selber hast weniger, macht natürlich unzufrieden. Am Ende des Jahres kündigt der Chef eine Gehaltserhöhung an, die du natürlich längst verdient hast. Und man sagt, die erhöhte Motivation einer Lohnerhöhung, einer eingetretenen Lohnerhöhung, dauert, hält an, 2 Wochen. Das wundert mich, weil diese 4-Tage-Diskussion in England hat ja bei den Arbeitnehmern zu einer hohen Motivation geführt. Ja gut, 2 Wochen später kann das schon wieder anders aussehen. Die Freude über so eine Lohnerhöhung hält 2 Wochen an. Dann ist das normal, zur Normalität übergegangen. Dann hast du dich schon ein bisschen dran gewöhnt. Haben Untersuchungen gezeigt. Und dann beginnt dieses Spiel vom mehr haben wollen, sich gedanklich darauf einstellen, weil du ja wieder von jemandem hörst, der eine ähnliche Arbeit macht wie du und der hat immer noch ein bisschen mehr, dann beginnt das Spiel von vorn. In den letzten Jahren sind einige Beispiele, einige Filme über bekannte Leute, Superstars, erschienen. Viele begabte Musiker oder Schauspieler haben alles auf eine Karte gesetzt. Jahrelang haben sie von einem großen Traum, ihrem großen Durchbruch, Bekanntheit geträumt und sich diesem Traum hingegeben. Und dann haben sie es geschafft. Der Wunsch wurde erfüllt, sie werden bewundert, verehrt. Und manche von uns denken vielleicht, so ein Leben ist eigentlich ganz nett, ganz attraktiv. Das hätte ich vielleicht auch gern. Wenn ich so eine Karriere machen könnte, so eine Bekanntheit erlangen könnte, dann wäre ich garantiert glücklich. Aber das, was diese Reportagen über diese Stars zeigen, viele sind dann doch nicht glücklich und nicht zufrieden. Sie sind nicht wirklich am Ziel ihrer Suche nach Glück angekommen, ihrer Suche nach Sinn, nach Bedeutung. Viele von ihnen kommen mit dem Leben nicht wirklich zurecht, brauchen Medikamente, Alkohol, Drogen, um einigermaßen damit klarzukommen. Oder halten das Leben gar nicht mehr aus. Die Schriftstellerin Cynthia Heimel, hat viel über das Leben solcher Stars am Broadway in New York geschrieben. Und sie schrieb diesen denkwürdigen Satz: Ich glaube, wenn Gott uns einen richtigen Streich spielen würde, dann würde er unseren größten Wunsch erfüllen. Also das mit dem Fahrrad bei Heinz hat sich ja erledigt, ne? Aber vielleicht gibt es ja auch heute für uns noch so einen großen geheimen Traum, den du hast, wo du denkst, wenn das noch passieren würde, das wär's. Jesus sagt also eigentlich zu dem Gelähmten: Ich werde dir diesen Streich nicht spielen. Du willst geheilt werden, menschlich verständlich, menschlich klar. Das war sein größter Wunsch, ganz klar. Aber ich werde nicht nur deinen Körper heilen und dich glauben machen, dass sich mit der Erfüllung deines aktuell größten Wunsches alles zum Guten wendet und du glücklich bist bis ans Ende der Tage, wie es oft in den Märchen so heißt. Dein größter Wunsch. Was ist aktuell dein größter Wunsch? Kann jeder nochmal zwischen Gottesdienst und Gemeindeversammlung, kann jeder nochmal kurz überlegen, was ist mein größter Wunsch und was würde, wenn Gott mir diesen Streich spielen würde und diesen Wunsch erfüllen würde? Wäre ich wirklich glücklich? Kann ja sein. Ich will das gar nicht ausschließen. Nochmal die beiden Herren aus der Technik. Danke. Das Fazit aus dieser Geschichte ist: Wir brauchen nicht nur Heilung, wir brauchen nicht nur Wunscherfüllung unserer größten Wünsche, sondern wir brauchen den Heiler, der die Heilung schenkt. Das Problem an solches ist ja nicht, einen großen, tiefen Wunsch zu haben. Große und kleine Wünsche hat jeder von uns. Und es ist gut, wenn wir mit unseren Wünschen zu Jesus gehen. ganz klar. Er ist die absolut richtige Adresse dafür, weil er genau weiß, was wirklich gut für uns ist. Es war völlig in Ordnung, dass der Gelähmte wieder laufen können wollte und dass die Schauspieler, die Erfolg haben wollten, diesen Erfolg geschenkt bekommen hatten. Es ist völlig in Ordnung, sich zu wünschen, in der Schule nicht mehr gemobbt zu werden, sondern endlich angenommen zu werden für die, die davon betroffen sind. Keine schöne Sache. Es ist völlig in Ordnung, sich eine neue, erfüllende Arbeitsstelle zu wünschen, wenn es mit der alten schwierig wird. Oder dass der Kinderwunsch in Erfüllung geht, wenn der Nachwuchs nicht kommen will. Der Wunsch an für sich ist eigentlich nicht das Problem. Nein, das Problem ist, dass wir glauben, dass die Erfüllung unserer tiefsten Wünsche uns glücklich machen würde. Die Bibel sagt, dass unser eigentliches Problem darin besteht, dass wir unsere Identität auf etwas anderes aufbauen als auf Jesus. Auf die Erfüllung eines oder mehrerer Wünsche. Natürlich mit Gottes Hilfe. So fromm sind wir ja, dass wir Gott mit einbeziehen. Aber eigentlich geht es um unsere Wünsche, um unsere Hoffnungen, Sehnsüchte, dass die irgendwie gestillt werden. Ob es um beruflichen Erfolg geht, um eine bestimmte Beziehung zu jemandem oder eben darum, aufstehen und laufen zu können. Wir sagen im Grunde, wenn ich das kriege, wenn ich meinen tiefen Wunsch erfüllt bekomme, dann wird alles gut. Aber die Wahrheit ist, 14 Tage wird alles gut. Ist auch schon nicht schlecht, aber wir ahnen, es geht nicht nur um 14 Tage Glück. Doch wenn wir das tun, erwarten wir, dass das, was wir uns da wünschen, uns aus einem Loch von manchmal sehr viel Unzufriedenheit herausreißt. Wir machen unserem Wunsch zu unserem Befreier, zu unserem Glücklichmacher, der uns erlösen soll von einem Leergefühl, von einer Sehnsucht, die sich manchmal ganz groß ausbreiten kann. Wir würden das natürlich nie so ausdrücken, weil die tiefsten Wünsche, die behalten wir ja sowieso für uns. Wir nennen ja nur die vorzeigbaren Wünsche, die teilen wir ja, aber die tiefsten, größten, die bleiben schön bei uns selber. Erfüllt sich der Wunsch dann nie richtig, ja, dann sind wir am Anfang ein bisschen enttäuscht und dann finden wir uns damit ab und leben trotzdem einigermaßen so weiter. Und wenn er sich erfüllt, fühlen wir uns nach einer kurzen Freude und Genugtuung noch leerer und manchmal sogar noch unglücklicher. Wenn Jesus sagt, deine Sünden sind dir vergeben, heißt das also übertragen, wenn du mich hast, werde ich dir Erfüllung schenken. Selbst für den Ernstfall, dass das mit der Heilung heute hier nicht klappen sollte. Deine Freunde haben einen sensationellen Einsatz geleistet und ich bin auch in der Lage, das zu machen. Trotzdem möchte ich, dass du mir vertraust. Ist diese Heilung heute jetzt dran? Vertrau mir. Wenn ich dir sage, die ist heute noch nicht dran, kannst du das aushalten? Kannst du das akzeptieren? Wie oft beten wir um etwas, auch länger und ganz uneigennützig, gar nicht für unsere eigenen Wünsche, sondern für jemand anderes, dass es jemand anderes besser hat, gesund wird, was auch immer. Und es tut sich so wenig. Können wir das aushalten, dass nicht wir derjenige sind, die die Erfüllung bestimmen, den Zeitpunkt der Erfüllung? Jesus sagt, wenn du mich hast, werde ich dir Erfüllung schenken. Auch wenn du mit so vielen unerfüllten Wünschen weiter durch dieses Leben gehen musst. Wenn du mich hast, werde ich dir Erfüllung schenken. Und wenn du mich enttäuschst, werde ich dir immer vergeben. Ich bin der Einzige, der dein Herz wirklich frei machen kann. Und das ist Ostern. In 5 Wochen. Amen.